Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Dice. Nachdem die Gruppe sich aus der Ebene der Luft zurück zum Becken von Gosri gebracht hat, trafen sie auf Karametra. Das Becken von Gosri selber hatte eine heilende Wirkung auf Groms Krankheit und Kales erkrankte Hand, jedoch nicht die nekrotische Hand, die er von Aeran bekam, im Austausch gegen seine verlorene Hand, die ihm abgebissen wurde. Karametra erzählte der Gruppe von einigen interessanten Orten und Eigenarten des Dschungels. So gab es ein Tor zu einem roten Stern, wurde er genannt. Ein Relikt aus alten Zeiten, wo niemand mehr so richtig weiß, was dieses Tor kann. Aber jeder, der diesen Ort aufsucht, sieht, dass das Tor in der Luft schwebt. Ein Kreis aus Steinen, inmitten einer alten Ruine. Aber Karametra erzählte auch von Dokarin, einer Ruine, die einstmalig eine Stadt war. Und Dokarin wurde nachgesagt, dass ein alter Anhänger von Zon-Kutun, einem kleineren Gott der Qualen und des Todes, dieser Anhänger dort von Zon-Kutun einen besonderen Gegenstand bewachte. Der Gegenstand war das Lied der Vernichtung. Und jenes Lied, so sagte Karametra, könnte dazu führen, den Endsänger von seiner steinernen Spitze herunterzuholen. Den Endsänger vielleicht sogar zu vernichten, da ein direkter Kampf, eine direkte Konfrontation mit dem Endsänger nicht ratsam war. Er erzählte jedoch auch, dass das Lied entsprechend mächtig und gefährlich sei. Sie sich wohl überlegen sollten, auf was sie stießen, wenn sie die Truhe, diese Schatulle des Liedes suchten, aber gleichzeitig auch, wie sie es gegen den Endsänger einsetzen würden. Karametra sagte, dass er noch einige Zeit am Becken verbringen würde und danach wieder zu dem ehemaligen Versammlungsort der des Zirkels der Luftdruiden gehen würde. Drokon Zamar, der Minotaure, den sie in dem merkwürdigen Wald, diesem dunklen Wald in einer anderen Dimension, auch befreit haben, folgte ihnen nach Dokarin in der Hoffnung, auch andere Artefakte und Relikte anderer Zeiten zu finden, die seinem Stamm und auch seinem Dorf helfen könnten. So machte sich die Gruppe mit Drokon Zamar auf, um nach Dokarin zu reisen, ins Herz des Dschungels zum Okota-See. Direkt am Okota-See, so sollte Dokarin liegen. Am Okota-See selber aber war auch die Spitze, wo der Endsänger sein Lied trällerte. Die Gruppe reiste viele, viele Tage entlang von Flüssen in den Dschungel und im Dschungel selber wichen sie auch Patrouillen der Drogs aus, sowie einigen wilden Tieren. Als sie näher kamen zum Okota-See, wurde das Lied des Endsängers immer lauter und sie durchbrachen einen Punkt, wo von einem Meter auf den anderen das Lied vom Endsänger ohrenbetäubt wurde. In dem Moment hatte Teto Echo die Idee, einen Zauber zu wirken. Einen Zauber, der dieses unverständliche Gebrabbel und Gesinge von dem Endsänger von Volnagur entschlüsseln könnte. Es war weder die Sprache der Teufel noch die Sprache der Dämonen. Es war etwas Ähnliches, aber Unbekanntes. Und nachdem er einen Zauber gewirkt hat, der ihm Sprachen verstehen ließ, konnte er den Gesang des Endsängers entschlüsseln. Der Endsänger sang von der Ankunft, es war eine Art Freudenlied, der Ankunft von verschiedenen Reitern, die das Ende der Welt einleiten würden. Diese Reiter sollten aber angekündigt werden von ihren Aposteln, die namentlich aufgezählt wurden, darunter Rasvaga, Sinaga und Gashan, aber auch einige weitere. Die Gruppe erreichte Dokarin auch nach einigen kleineren Scharmützeln und Dokarin war eine kleinere Stadt nun verlassen und teilweise bis zu den Mauern heruntergealtert. Sie sahen in Dokarin aber auch Bestien, riesige Reptilien, die Jagd machen auf etwas Essbares. Was sie aber von den Dächern aus erkennen konnten, war, dass in der Mitte die Stadt abgesunken ist. Und als sie zu diesem Krater kamen, sahen sie, dass ein Tempel unterhalb der Stadt existierte und dieser Tempel anscheinend auch zur Gottheit Zon-Kutun gehörte, so wie dieser Anhänger der das Lied der Vernichtung bewachte. Sie stiegen also hinab in diesen Tempel und konnten innerhalb des Tempels ein Becken oder ein, ja, es war eher ein Wasserbecken finden. Dieses Wasserbecken bestand jedoch aus roter Flüssigkeit. Und desto näher sie kamen, konnten sie sehen und auch spüren sehr schnell, dass diese rote Flüssigkeit lebendig war. Es handelte sich um ein Blutelementar. Diesen Elementar, der stellte sich zwischen den weiteren Weg und der Gruppe. So kam es zum Kampf und der Blutelementar wurde besiegt. Darunter befand sich eine kleine Kiste innerhalb dieses Beckens, was einst der Blutelementar war. Aber Rasu konnte auch eine Gewandung finden, die unberührt von der Flüssigkeit schien. Diese Gewandung, so sollte sie herausfinden, war das Gewand der Elemente. Es ermöglichte ihr, verschiedene elementare Eigenschaften anzunehmen. Das häufigste, was sie natürlich auch einsetzen würde, waren flammende Hände, wodurch ihre Schläge im Nahkampf auch Flammen spielen. Diese alte Schatulle, die sie fanden, so vermuteten sie, war das Lied der Vernichtung. Sie konnten es jedoch nicht öffnen, im Sinne dem, dass Karametra sagte, es könnte großes Unheil über denjenigen bringen, der es hören würde. Die Gruppe begab sich wieder außerhalb des Tempels und überlegte, wie sie dieses Lied dem Endsänger vorspielen könnten. Sie überlegten, ob sie sich vielleicht die Ohren verdecken könnten, irgendwie sich taub stellen würden oder wirklich einer von der Gruppe sein Gehör aufgab. Aber es kam eine weitere Idee. Und zwar hatten sie noch einen elementaren Edelstein und sie vermuteten, dass dort ein Luftelementar drin hauste. Die Idee? Den Elementar rufen, ihm das Lied geben und hoffen, dass ein Luftelementar nicht von dem Lied beeinträchtigt werden würde. Er könnte zu dem Endsänger hinfliegen und die Schatulle mit diesem Lied öffnen, in der Hoffnung, dass Volnagur dadurch bezwungen werden würde. Also reisten sie zurück zum Okota-See direkt und versuchten, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie ruften den Elementar, gaben ihm die Schatulle und sie konnten beobachten, wie Volnagur wenige Momente später, nachdem der Luftelementar bei ihm angekommen ist, anfing, sich zu regen. Nicht in seiner Hypnose weitersinkte, sondern zerfiel und ein Teil von ihm in den Okota-See flog. Nicht flog, als würde er selbst bewusst fliegen, sondern von der Spitze herunterfiel. Die Gruppe rastete noch einen Tag und konnte dabei eine Wache der Drogs belauschen. Sie fanden heraus, dass die Drogs glaubten, die Sras wären die bösen und korrumpierten Echsen. Also genau das Gegenteil zu dem, was die Sras dachten. Weiterhin konnten sie auf ihrem Rückweg Richtung Südosten aus dem Dschungel heraus erkennen, dass am Tag, nachdem Volnagur in den Okota-See geflogen ist und ein Teil von ihm noch auf dieser Spitze lag, aus diesem verbliebenen Teil auf der Spitze etwas entwuchs, wie eine andere Kreatur sich häuten würde. Es entstand eine Art Vogelbestie, die in ihren Ausmaßen dennoch riesig war. Und diese Bestie flog Richtung Westen, sie flog in Richtung des Landes des Ras. Mit Drokonsamar machte die Gruppe sich jedoch zuerst auf, um Rasmira zu erreichen. Rasmira ist die Stadt, die Ruinenstadt der Minotauren. Aber bevor sie auf ihre Reise wirklich gehen konnten, kam Plizok und sein treuer, neuerdings treuer Gehund erschnüffelte sie und Plizok sah, dass der Endsänger zerfiel und suchte daraufhin die Gruppe auf. Er erkannte, dass das Lied der Vernichtung der Grund war, warum Volnagur besiegt wurde oder zerfiel, besser gesagt, und wollte wissen, dass jemand Vertrauenswürdiges dieses Lied bewacht. Dieses Lied, so sagte er, sei zu gefährlich, um es einfach in den Händen von Sterblichen zu lassen. Und er überlegte, ob man es vielleicht sogar auf eine andere Existenzebene verbannen sollte. Er sagte aber auch, das Lied würde sich für mehrere Jahre verschließen und dementsprechend im nächsten Moment keine Gefahr darstellen. Jedoch würde es irgendwann sich wieder öffnen lassen. Er eröffnete jedoch auch noch eine weitere Fähigkeit von sich aus. Er, so sagte er, sei ein berüchtigter Schmied, ein interdimensionaler Schmied, der mit außergewöhnlichen Rohstoffen und auch teilweise wertvollen Seelen besondere Gegenstände herstellen konnte. Und so zog er aus der Schatulle des Liedes die Seele des Endsängers heraus. Plizok brachte die Gruppe zu Aeran, denn alle beratschlagten und sagten, Aeran wäre wahrscheinlich die Person, die geeignet dafür schien, die Schatulle und das Lied der Vernichtung somit zu bewachen. Plizok reiste also mit ihnen zu Aeran, nach Yerube, dem Ort, wo die verschiedenen Tore von Kaluan existierten. Und sie warteten auf ihn. Und als Aeran nach Stunden zurückkam, war er zwar etwas verwirrt, dass sie da waren, aber er erkannte den Grund, warum sie ihn aufgesucht haben. Und sie übergaben ihm das Lied der Vernichtung zur Verwahrung. Er wusste, worum es sich dabei handelte und verstand sofort. Er sagte jedoch auch, dass wenn die Gruppe sich gegen Volnagur stellen konnte, er sogar eine Belohnung aussprechen würde, sollten sie einen der Apostel töten. Die Gruppe hatte Kasnadir auf die Suche geschickt, den Grund herauszufinden, warum der Boden von Sargava unfruchtbar war. Sinaga, so sagte Aeran, sollte in einem Wald hausen, der nicht im Dschungel sei, aber dennoch irgendwie schon. Und die Gruppe vermutete, dass es dieser ominöse dunkle Wald war, in dem sie vom Becken von Gazre aus hineingestolpert sind. Teto Echo hatte sich auch noch eine weitere Aufgabe selbst gestellt, und zwar wollte er Kasnadir töten, um sie wieder zu beleben. Sie war eine untote Magierin und hatte sich der Nekromantie verschrieben, aber Pharasma hielt nicht viel von Untoten und von Nekromanten. Sie sollte aber geschützt werden. Und dementsprechend war Teto Echos momentane einzige Möglichkeit, die er sah, Limosk zu fragen, ob er bei Pharasma in Erfahrung bringen konnte, ob Pharasma eine Ausnahme für Kasnadir machen würde. Ansonsten müsste Kasnadir sterben und könnte als lebendige Drow wiederbelebt werden. Und dann natürlich auch geschützt, wie von der Gruppe versprochen. Aber das sollte noch etwas warten. Plizok und die Gruppe machte sich mit Drokonsamar auf, um nach Rasmira zu gelangen. Und Plizok bot an, die Gruppe dorthin zu teleportieren. Er kannte den Ort zwar nicht, aber er könnte sie zumindest in die Nähe bringen. Und den Zauber, den er wirkte, der Zauber schlug fehl. Und sie landeten 2 Tage entfernt von Rasmira und mussten dem Fluss folgen. Als sie Rasmira erreichten, fanden sie etwas für sie Ungewöhnliches. Die Drogs und die Sras waren im Krieg. Crown's End, eine Ruine, Garamoria neu gegründet. Rasmira war ein Ort von Frieden. Es lebten wahrscheinlich Hunderte von Minotauren dort und führten ein geregeltes Leben. Es gab Jäger, es gibt auch Wachen, aber es gab auch jemanden, der sich um Tiere kümmerte, so groß wie, doppelt oder dreifach so groß wie Büffel im Endeffekt. Sie hatten Landwirtschaft und hauptsächlich Viehzucht. Drokonsamars Familie, er hatte eine Frau und ein kleines Kind, nahmen die Gruppe freundlich auf und boten ihnen nicht nur ein Dach, sondern auch etwas zu essen. Sie verbrachten einige Tage in Rasmira und wollten mit dem Rat der Hörner sprechen. Der Rat der Hörner waren die Oberhaupte verschiedener Clans der Minotauren, diese Ruinenstadt, die Rasmira führt. Die Gruppe wollte eine lose Freundschaft mit der Ruinenstadt eingehen und damit Crown's End und Rasmira näher bringen. Hale in seiner Zeit in Rasmira lernte den kleinen weißen Löwen an, ihn als Alpha-Tier sozusagen anzuerkennen und gleichzeitig, dass er ihn etwas gehorcht und auch, dass der weiße Löwe selbst simpel und einfach jagen kann. Als sie zum Rat kamen, konnten sie in Erfahrung bringen, dass der Rat noch unterteilt war in verschiedene Ämter sozusagen. Es gab jemanden, der sich um den Handel kümmerte, jemanden, der auch für die Jäger zuständig war, aber auch eine Druidin, die sie sehen konnten und auch schon kennengelernt hatten, die sich um verwundete Kämpfer oder auch Jäger kümmerte. Sie konnten auch in Erfahrung bringen, dass der Rat der Hörner Bedrohungen hat. Bedrohungen nicht innerhalb der Stadt, sondern Bedrohungen für die Minotauren, dass es im Osten Wesen geben sollte, die einer sehr abstrakten Natur folgten, eher schon aussahen, als wären sie aus der Leere geboren, dass es Oger geben würde in den Hügeln, die ein Auge auf die Minotauren geworfen haben und auf deren Waffen und Werkzeuge, denn sie hatten Schmieden. Es stellte sich heraus, dass südlich, südwestlich um genau zu sein, im Anfang des Bandu-Gebirges die Minotauren eine Mine hatten und einige Tage eben von Rasmira entfernt dort auch Minotauren dem Bergbau nachgingen. Das Holz kriegten sie aus dem Dschungel und Erz und Mineralien entsprechend aus den Minen. Jagen konnten sie quasi im Umland, aber auch gleichzeitig im Dschungel. So kam es also, dass es zum Osten hin diese Bedrohung dieser Wesen aus der Leere gab, in den Hügeln selber auch Oger und im Süden die Untoten. Nordwestlich sind die Drogs eine Gefahr. Was sich für die Gruppe also herausstellte, ist, dass Rasmira autark war und für sich sorgen konnte, jedoch als eine Frage der Zeit sein könnte auch, wann Rasmira vielleicht einen Schlag erlitt, von dem es sich nicht erholte. Die Gruppe aus Crown's End erzählte dem Rat der Hörner, dass sie sich wieder zurück in ihre Heimat begeben würden. Und daraufhin bat der Rat der Hörner sie, nach den Minotauren im Minenlager im Bandu-Gebirge zu schauen, so würde es doch auf ihrem Weg liegen. Denn seit einigen Tagen hatten die Minotauren aus Rasmira nichts mehr von diesem Minenlager gehört und machten sich langsam Sorgen. Sie gaben ihnen, also der Gruppe aus Crown's End, einen Gegenstand mit, der sich in ein kleines Papiertier verwandeln konnte und eine Nachricht zurück zum Rat der Hörner schicken würde. Sollten sie das Minenlager gefunden haben, egal in welchem Zustand, sollten sie mit Hilfe dieses Gegenstandes den Rat der Hörner informieren. Bevor sie aufbrachen am nächsten Tag, sollte in der Nacht jedoch noch ein Überfall stattfinden. Und zwar diese riesigen Büffel-Elefanten-ähnlichen Tiere, die zur Viehzucht in Rasmira galten, auch Boka genannt. Auf diese Tiere wurde ein Überfall verübt. Oger, wie es schien, aus dem nordöstlichen Gebirge, kamen in der Nacht mit gut 20 bis 25 Ogern in verschiedenen Gruppen von, also im Endeffekt 5 Gruppen, je 4 bis 5 Oger, aber auch mit riesigen Tieren, die wörrlich aussahen, jackähnlich, aber mit steinernen Knochen und Hörnern schien es. Sie waren sehr robust und es gab einige von diesen Tieren und die Gruppe aus Crown's End wachte auf und begab sich mit in den Kampf. Mehrere Minotauren stellten sich diesen Ogern und auch aus dem Rat der Hörner war es Hineta Bataga aus dem Clan der Bataga, die ihnen zur Seite stand. Sie war eine Druidin und hatte noch mehrere Minotauren im Gepäck, um sich gegen die Oger zu stellen. Die Gruppe von Ogern, die sich ihnen in den Weg jedoch stellte, wurde angeführt von einem blauen Oger mit Runen auf seinem Körper. Er war ein Magiewirker, wie sich herausstellte, und ließ mit mehreren Zaubern, die Feuerbälle und Feuerblitze spien, kleine Dämonen in Blau und Pink erscheinen. Tattoo Echo hatte Schwierigkeiten, mit dem Magiewirker umzugehen, so konnte er doch gegen die Zauber von Tattoo Echo etwas wirken, was die Zauber aufhielt. Gleichzeitig stellten sich Grom und Kale gegen diese kleinen Dämonen, die sich beim Tod aufzuspalten schienen. Razu und einige Minotauren stellten sich gegen dieses Steinhornwesen, was sie so noch nicht gesehen haben, dieses Reittier des Ogerfürsten. Und der Kampf war schwer und wurde mit Verlusten getragen. Im Endeffekt konnten die Oger vertrieben werden. Der Magier der Oger ist getötet worden und Tattoo Echo nahm seinen Stab, aus dessen Kopf, der Kopf dieses Stabs war, wie von einem Geweih eines Tiers, nur mit blaugrünen Flammen durchzogen. Diesen Stab nahm er als Andenken, jedoch verloren mehrere Minotauren ihr Leben und auch gut die Hälfte der Boka aus Rasmira wurden gestohlen von den Ogern. Die Oger kämpften nicht bis zum Tod. So dumm schienen sie nicht zu sein. Sie erreichten ihr Ziel, stehlen mehrere von diesem Vieh und nahmen Reißaus. Am nächsten Tag dankte der Rat der Hörner der Gruppe noch für ihr Einschreiten. Und beide Gruppen änderten nicht ihr Ziel. Der Rat der Hörner kümmerte sich weiter darum, dass die Verteidigung nun verstärkt werden würde in Rasmira aufgrund dieses Überfalls. Sie würden den Rückschlag einstecken können und müssen. Aber sie würden sehr gerne in Erfahrung bringen, was bei dem Minenlager vorgefallen sei, denn wenn das Minenlager fallen sollte, so könnten sie keine Waffen mehr herstellen, um sich gegen solche Überfälle zu wehren. Was die Gruppe jedoch im Bandu-Gebirge und im Minenlager erfahren und erleben sollten, das besprechen wir das nächste Mal. Also ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet und zuhört, wo wir dann auch, lasst mich kurz schauen, wo wir auch den Rückblick von Discovery Island abschließen werden. Also, bis dann. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.